Aber.
Warum aber heißt, aber eben auch
aber.
Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück und Eckhard, du bist hier,
ja.
Ich bin's auch und ich dachte kurz, wir hätten schon wieder Jubiläumsfolge, aber haben
fast,
wir gar nicht.
Fast. Wir haben Folge Nummer 19, aber wir machen trotzdem so eine Jubiläumsfolge, so eine Art Jubiläumsfolge.
Oh,
warum?
Wer hat Jubiläum? Hör mal.
Ich kann dir sagen, ich sag nur A, B, B, A. Was ist das denn für ein Gestammel?
Wie heißt das? Ein umarmender Reim. Ist so ein Reimschema, ne?
Ja, genau, genau.
Umarmend?
Das ist es.
Doch umarmend?
Mm. Nein, wir sprechen über aber.
Aber.
Aber warum?
Aber warum? Ich weiß jetzt wieder, warum aber heißt. Und,
sehr gut.
Damit wir uns nicht blamieren und die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sich nicht wundern, fände ich es ganz schön, wenn du uns jetzt nochmal in Originalaussprache die Namen der vier Mitglieder bitte einmal.
Ach, einmal das finde ich jetzt aber ein bisschen schade. Ich wollte ein kleines Quiz mit dir machen, weil
ja, von mir aus.
Dazu muss ich sagen, wir sehen uns ja virtuell über die weite Welt des Internets und ich halte jetzt mal ein Bild hoch, Alex. Du guckst mal, welches Mitglied von ABBA ist das hier? ja.
Ich würde
genau,
behaupten,
ne?
Ich kann die nicht Namen zuordnen, aber ich kann die Gesichter unterscheiden, wenn das hilft. Agneta? Nee.
Nein, das war Björn Borg.
Wow.
Also pass auf, hier ist ein Bild von ABBA. Und
ja.
Das heißt, wir haben einmal Agneta. Dann haben wir.
Aber wie? Also allein schon, dass das G ist so ein bisschen verschluckt jetzt, oder?
Genau, die schwedische Aussprache ist Agneta. Nicht Agneta, sondern Agneta.
Es wird GN geschrieben, aber NG ausgesprochen.
Genau, ja.
Unglaublich. Agneta, siehst du, da geht's schon los.
Dann haben wir Björn.
Ja, Moment. Agneta Falskog?
Ja, Falskog.
Boah, siehst du, okay.
Falskog.
Ich bleibe bei
Agneta Falskog, ja.
Ja.
Welche ist das? Die blonde oder die braun-rothaarige?
Das ist die blondhaarige.
Richtig. Dann haben wir Björn.
Ulveus,
also, ja. Welcher ist das?
Ach, gar nicht so schlecht. Das ist der ganz rechts bei dir, ne?
Nein.
Nein, ist der nächste. Du hast doch Björn gesagt, oder?
Ja, genau. Ich habe Björn gesagt.
Okay.
Björn ist also, der früher keinen Vollbart hatte.
Ja, ja, okay, alles klar.
Dann haben wir Annefrid.
Die andere Dame. Annefrid
Lyngstad.
Lyng. Ach Gott, oh Gott.
Ist ja ein norwegischer Name. Ne? Also Annefrid ist demnach die dunkelhaarige. Und dann haben wir noch Benny Andersson.
Andersson, ja, das muss ich mir nicht mehr. Das sind so Sachen, also ne, diese Sonnenendungen. Das muss ich mir mal angewöhnen.
Ja, unbedingt.
Andersson
ja.
Und
ja,
also,
genau.
Das ist ja das Simpleste, um ein bisschen skandinavistisch kultiviert zu wirken.
Genau, also hier Benny. Na, also auch nicht Benny, sondern Benny.
Okay, und wir widmen jetzt die nächsten 90 Minuten der Aussprache oder der Namensgebung. Nein, das tun wir natürlich nicht. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Morgen kommt das erste ABBA-Album seit fast 40 Jahren.
Boah.
Ich glaube, 28 Tage würden noch fehlen. Parallel, Leute, Wetten, das nimmt an Fahrt auf. Am 6. November ist Thomas Gottschalk wieder da.
Wahnsinn.
Und mit dabei sind Björn Ulveus,
ja,
und Benny Andersson.
Benny Andersson, Björn
so.
Ulveus, ja.
Und genauso freuen wir uns, dass während die beiden Herren also dann zum Thomas gehen, konnten wir die beiden Damen, nämlich Agneta und Annefrid, für die Sendung heute gewinnen. Und wir freuen uns sehr, sie sind heute hier. Und
hallo,
ja.
Ja.
Sag doch mal was auf Schwedisch.
Läget? Bra? Okay.
Ja, okay, wir haben Verbindungsprobleme. Wir versuchen es sonst später nochmal. Ansonsten machen wir erstmal weiter.
Also,
wir
ja?
sind ein 80er-Podcast. Aha. Was hat das mit ABBA zu tun?
Ja, verdammte Hacke, ne? Jetzt bringen sie ein neues Album raus, aber das letzte Album, das sie rausgebracht haben, in den 80ern, beziehungsweise das letzte Studioalbum, liegt fast 40 Jahre zurück. Und zwar ist das das Album The Visitors von 1981.
Genau, wir hatten 1980 schon Super Trooper, das auch schon in den 80ern erschien. Aber, wir denken über den Titelsong, durchaus ja noch deutliche 70er-Anleihen hat. Und ganz genau. Zu meiner Zeit gab es die A-Teens mit diesem Song. Anderes Thema. Genau, aber das letzte ABBA-Album.
Zu meiner Zeit gab es ABBA übrigens.
Ja, zu meiner Zeit gab es einen ABBA-TikTok-Channel. The Visitors, 1981, das letzte ABBA-Album. Wir haben uns das einmal angehört oder auch zweimal und möchten ein bisschen schauen, was konnten ABBA eigentlich für die 80er tun oder für den 80er-Sound oder was könnten die 80er für ABBA tun. Eckart, hast du das Album vor dieser Woche schon mal gehört?
Ja, habe ich.
Wie würdest du, du bist mit ABBA, wie bist du mit ABBA sozialisiert, wenn du es in zwei, drei Sätzen beschreibst?
Ich habe die noch, also jetzt nicht live, aber die gab es natürlich und die hatten auch immer neue Hits und die liefen so in der, was weiß ich, was gab es denn in den 70er Jahren, 80er Jahren in der Hitparade oder keine Ahnung, Iljas Hitparade gab es doch, oder? Iljas Disco hieß das mit Ilja Richter. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Aber
nur.
Ja, also das heißt, die hatten ab und zu mal einen Hit und ich weiß auch noch, Weihnachten 1978, da kriegten wir von meiner Tante dann irgendwie so Popmusik-Kassetten, das musst du dir mal reinziehen, ja, für den Kassettenrekorder und da war dann auch ABBA irgendwie mit drauf. Das heißt also, ich habe das alles mitgemacht, alles.
Wo du schon so konkret auf Formate gehst, der Witz ist ja, dass The Visitors nicht nur der Anfang vom Ende für ABBA war, sondern auch der Anfang der CD.
Ja, genau. War es eine der ersten oder war es sogar die erste CD?
Es war eine der ersten drei hergestellten CDs, nämlich vom Plattenlabel Polygram. Und die haben am 17. August 1982 die Alpensinfonie von Richard Strauss vorgestellt, den Walzer von Chopin und das Album The Visitors von ABBA, damals kein Jahr alt. Problem ist nur, es gab damals noch keine CD-Spieler, jedenfalls nicht hier.
Auch nicht bei uns zu Hause, nein.
Genau, weshalb die erst später verkauft werden konnten. Deshalb gilt es nicht als das erste veröffentlichte Album, aber quasi als eines der ersten vorgestellten. Wir sprachen vom Anfang vom Ende, auch innerhalb der Band, die mal aus zwei glücklich verheirateten Paaren bestand, ist die Stimmung durchaus umgeschlagen
in den Jahren zuvor. Genau, das kann man so sehen. Ne? Also ABBA hatten sich gegründet 1972 und wie das halt in jeder guten Band so ist, da verbandeln sich dann die Bandmitglieder miteinander und das heißt also, jetzt nochmal der Test, Alex. Agneta war mit wem verheiratet?
Hat die auch beide, mit diesem Doppel A-A-B-B, ne? Agneta, ne?
Genau. War mit?
Hast du gerade Agneta gesagt?
Nein, ich doch nicht.
Hören wir nachher. Agneta war verheiratet mit
5-4-3.
Dem der Keyboard spielt. Dem der Gitarre spielt.
Ja, genau.
Sag jetzt bitte nichts, das ist Benny.
Nein, es ist Björn, natürlich. Also man kann vielleicht so eine Eselsbrücke sich basteln, weil muss auch jedes Mal drüber nachdenken. Also Björn ist ja das schwedische Wort für Bär und einer von den beiden hat ja einen Vollbart und dummerweise ist es jetzt derjenige, der keinen Vollbart hatte. Oh. Mittlerweile schon, aber das heißt, es ist so eine Anti-Eselsbrücke. Also das heißt, Agneta und Björn waren glücklich verheiratet von 1971 bis 80 und Annifried und Benny ist der lustige vollbärtige Keyboarder oder Klavierspieler und die waren von 1978 bis 1981 verheiratet. Das heißt,
die ist da wirklich die Bunte hingelegt.
Ja, ja, hast natürlich.
Finde ich schon, ja.
Ja, große Skandale bei ABBA. Auf jeden Fall 1981, als das Album dann aufgenommen wurde, war die Stimmung nicht mehr die beste und das merkt man auch dem Album an. Also das merkt man.
Aber nicht der Qualität, sondern
nicht unbedingt, sondern
musikalischen Grundstimmung.
Wir genau.
Müssen mal überlegen, was aus solchen Situationen heraus, wir hatten auch bei Fleetwood Mac, hatten wir auch zwei Paare in der Band, wo zwei Ehen in die Brüche gingen. Die haben halt eigentlich unter diesem Druck, unter diesem Eindruck, dass sie gegeneinander arbeiten, mit Rumors ihr absolutes Erfolgsalbum damals hingelegt. Muss aber natürlich nicht überall so gelten. Aber ne, wie gesagt, wir sind eh beim letzten Album, die Auflösung steht bevor, man rafft sich irgendwie noch zusammen, so für die Band schaffen wir es noch und ja, ich meine, wir haben den Song When All Is Said and Done.
One of Us is Crying, One of Us is Lying. Das ist natürlich auch so Beziehungslyrik, wenn es dann halt schon vorbei ist. Ne?
Man sieht aber auch sonst im Bandgefüge, ich meine, gerade die beiden Herren haben natürlich auch später noch viel zusammen gemacht, aber nicht nur unbedingt, dass sich jetzt da zwischen den ehemaligen Paaren distanziert wird, sondern wir haben auch diese klassischen Chor- oder Doppelgesänge, ne, die das ganze Song aber gleichzeitig gehen, die existieren in der Form eigentlich gar nicht mehr. Wir haben größtenteils ist der Liedgesang zwischen Agnetha und Annefried aufgeteilt und wo ich finde, wo man das auch ganz besonders die zwischenmenschliche Entfremdung nochmal ablesen kann, ist ja auf jeden Fall am Albumcover.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel noch Super Trooper anguckt, wo halt die vier Bandmitglieder im Scheinwerferlicht zusammenstehen, in weißen, ne, weiß gekleidet und so weiter, ist das hier halt so der komplette Gegenentwurf. Also das heißt, wir sehen hier ein Foto, das aufgenommen wurde in einem historischen Gebäude, in einem Saal. Und die vier Bandmitglieder stehen oder sitzen halt völlig separiert und gucken halt in andere Richtungen. Agnetha steht links und hält so einen Folianten aufgeschlagen und
ein Folianten, es ist so schön, dass man hier Wörter hört, die man seit 20 Jahren seinem Deutschen richtig
der
gehört
Kultur-Podcast
hat.
Kulturpodcast mit Maronde und Klug.
Folianten. Es sieht, wir können es zusammenfassen, es sieht aus wie eine Band, wo keiner was mit dem anderen zu tun haben will auf dem Cover, oder? Das
ja,
glaube ich.
Ja, genau.
Also ich muss sagen, ich hatte von vornherein schon, bevor ich es gehört habe, ging von dem Cover schon einfach so ein düsterer Vibe irgendwie aus. Also wenn man, aber man muss es ja auch immer im Kontrast sehen, gerade wenn man weiß, dass es halt ABBA ist, so, dass es die Super Trooper Band ist oder so, dann wirkt es halt noch krasser. Ich finde generell, ich kann es jetzt nicht festmachen, ob ne, das ist Gemälde oder welche Elemente, aber es hat auch für mich so eine Sowjet-Ästhetik irgendwie das Bild. Vielleicht
ja,
ist das jetzt
nicht.
Auch mit Reinlesen, Kalter Krieg und sonst ein bisschen viel, aber auf jeden Fall etwas sehr Kaltes eigentlich.
Ja.
Und hab mir ging schon davon aus, dass es hier wirklich um ein etwas anderes Album geht. Ich finde auch der Titel The Visitors hat einen, ich weiß nicht, hat erstmal einen kleinen bedrohlichen Touch, würde ich sagen. Also weil das, also ich, es wirkt in Verbindung mit dem Cover irgendwie auch und man weiß, das letzte Album ist es nicht so harmlos wie nach dem Motto, wir kriegen Gäste zu Besuch, sondern ja, man könnte es irgendwie Richtung Aliens denken, die uns besuchen kommen. Aber wenn man dann wirklich im Titelsong, den es ja auch gibt, namens The Visitors, nachschaut und merkt, dass es quasi um die Sicherheitspolizei, die Andersdenkende in der Sowjetunion auf dem Kicker hat, geht oder so, dann finde ich das plötzlich schon, dann sehe ich mich in meinem ersten Eindruck auf jeden Fall erstmal bestätigt.
Genau, und das war natürlich damals auch schon eine sehr reale Sache, nicht? Also was man sich heute kaum vorstellen kann, aber ich sage jetzt mal, also Menschen, die halt in ein anderes Land geflohen sind vor dem politischen Regime, dass die halt von Geheimdiensten dann wieder zurückgeholt werden und ich meine, das kann man sich heute, ja doch, vielleicht kann
generell
man sich vielleicht doch
auch
vorstellen, aber ja.
Nee, aber auch auf Deutschland bezogen, überhaupt diese gefühlt höchste Straftat, Republikflucht ja. oder so, ist natürlich was man heute.
Was mir halt wirklich nicht aus dem Kopf geht, ich war damals irgendwie 10 oder so, da gab es halt einen Fußballspieler beim 1. FC Kaiserslautern, der hieß Lutz Eigendorf und irgendwann, also der war halt 1979 aus der DDR geflohen und hatte auch ein paar Länderspiele gemacht in der DDR und spielte, wie gesagt, da bei den Roten Teufeln. Und irgendwann hieß es in den Nachrichten, ja, der hatte einen Autounfall, ist tot. Ne? Und später, also es wurde nie endgültig geklärt, aber es war halt doch irgendwie ein bisschen unklar, woran er dann oder was halt das Auto da irgendwie zum,
tja. Der True Crime Podcast mit Maron und Klug.
Meine Güte. Also hör mal, jetzt bringst du hier so happy Themen auf. Wir sind auf jeden Fall wieder mal voll im Kalten Krieg drin.
Ja.
Und da sehen wir ja auch durchaus einen thematischen Shift bei ABBA. Also wir haben, wie gesagt, die Grundausrichtung ist keine positive. Das merkt man sowohl in Trennungsliedern als auch in, ich will nicht sagen, also politischen Dingen oder so.
Ja, aber also man merkt einfach, ne, es ist so eine Grundstimmung irgendwie in den Songs, in den Texten kann man natürlich einiges anderes rein interpretieren, aber wenn man so das als Hintergrund nimmt, dann wird das schon irgendwie klar und es
Es ist düster für Aber-Verhältnisse, ja, muss man ganz klar immer dazu sagen, aber ich finde es, also ich, könntest du jetzt auf Anhieb sagen, was du für den düstersten Song hältst?
Ich würde, glaube ich, sagen, es ist wirklich der Titelsong. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. The Visitors, ABBA.
In der Spotify-Playlist. Okay, das war The Visitors von ABBA, vom Album The Visitors.
Eckart,
du hast gesagt, das ist für dich der düsterste Song des Albums. Ich möchte wissen, warum.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es, also den Liedgesang, den hat ja Anifried übernommen und der ist halt auch... Der ist irgendwie soundmäßig so ein bisschen bearbeitet, der klingt so ein bisschen gepresst, so als ob sie, es klingt einfach nicht so klar und so rein, sondern es ist wirklich so, als ob sie so ein bisschen gequält klingt und also in der Strophe ist der halt schon ziemlich, so dreuend, würde ich sagen, und im Refrain... Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ist es schon ein sehr untypischer ABBA-Song, aber er nimmt dann schon irgendwie so ein bisschen Fahrt auf. Und was mir besonders gut gefällt, sind eigentlich so diese geradlinigen, pulsierenden Synthis, die dann halt im Refrain so eingesetzt werden.
ABBA haben wir vor allem schon seit längerer Zeit mit der Synthesizer-Orgel im Yamaha GX1 gearbeitet. Der viel zum Sound beigetragen hat. Aber auch später, ich kann jetzt nicht sagen, was auf dem Song zu hören ist, aber natürlich auch den Roland Jupiter 8. Der wahrscheinlich etwas die Klänge, die wir später in den 80ern noch viel intensiver mit anderen Bands erlebt haben, mit reingebracht hat.
Später gab es dann natürlich noch andere, modernere Synthesizer. Die sind hier natürlich noch nicht zu hören.
So ist es. Nochmal kurz zum Thema bedrohlichster Song. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Was ich auch relativ bedrohlich ist, der düsterste Song, haben wir gesagt, ne? Der ist tatsächlich der erste Bonustrack, der später immer wieder mitgepresst wurde, der dann nach dem regulären letzten Song Like an Angel Passing Through the Room kam, nämlich Should I Love or Cry? Da singt auch wieder Anifried. Und was ich daran eigentlich so düster finde, ist, dass das eigentlich in einem anderen Gewand, also in einer anderen Produktion und mit anderen Harmonien eigentlich ein typischer ABBA-Disco-Song hätte sein können, hätte werden können. Aber ist es halt einfach nicht. Also das ganze Album ist auch davon geprägt, dass bei der Produktion oder auch beim Mischpult auf ein digitales Aufnahmeverfahren umgestellt wurde und man dadurch eigentlich viele Feinheiten und Freiheiten, die man vorher hatte, irgendwie drauf verzichten musste und viel, viel präziser teilweise auch nochmal, also aber waren immer präziser, aber ne, ganz, vielleicht ein bisschen weniger organisch teilweise ja. beim Aufnehmen agieren musste. Und das gibt einfach so einen ganz speziellen Sound mit. Der Song plätschert, finde ich auch wieder, aber im guten Sinne, aber hat eben dadurch, dass es halt im Grunde ist wie so eine Disco-Nummer auf traurig oder ja, einfach emotional distanziert gesungen, hat es eher so einen lakonischen, einfach einen bedrohlichen Touch halt.
Okay.
So. Und was ich auch ganz cool finde, ist eigentlich, dass man manchmal denkt so, oh, ist das jetzt ein Synthesizer-Arpeggio oder so, aber teilweise ist es auch dieser klackende Gitarrensound, den man durchaus auch kennt oder so. Und der bringt auch einfach so ein, ja, im Grunde so dieses Grundrauschen, was ich gerade mit plätschernd meinte, ohne es jetzt allzu böse zu meinen. Ohne mich jetzt hier weiter um Sinn und Verstand zu reden, würde ich sagen, wir hören auch da einfach mal ganz kurz rein in Should I Laugh or Cry von ABBA vom Album The Visitors in der Spotify-Playlist.
Das war Should I Laugh or Cry, der gleich auf zwei B-Seiten von Singles erschienen, und zwar einmal von One of Us und von When All Is Said and Done.
Das heißt, und der Umstand zeigt ja wohl, dass die eigentlich sehr überzeugt von dem Song waren.
Absolut, genau. Und du hast es gerade eben schon gesagt, ne? Also sehr überzeugend ist natürlich auch so dieses Bandfundament, das ABBA eigentlich hatten. Also das heißt, sie hatten im Studio immer einen Schlagzeuger, immer einen Bassisten, und die waren schon richtig gut, das muss man echt sagen. Ne? Also gerade der Bassist, was der so an Leckerbissen raushaut, Wahnsinn.
Auch oft, also gerade gegen die, ne, die Drums sind oft sehr, steril ist jetzt wieder so ein Wort, ne, aber doch sehr, einfach sehr Bassdrum und Snare fokussiert gehalten. Wir haben es recht oft, auch hier, dass man im Grunde so gut wie gar keine Becken vom Schlagzeug hat.
Okay.
Die sind zwar da, aber da hat man auch mit einer Phaseninvertierung gearbeitet. Das ist etwa das, was wir kennen, wenn unser Kopfhörer kaputt ist, dann wird quasi so ein bisschen das linke Signal vom rechten Signal abgezogen. Und
lass mich
so
raten, das Problem hatten wir bei der allerersten Folge.
Nicht nur da. Und genau. Und gerade da wäre es für den Bass eigentlich ein leichtes hinzugehen, dum, 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 dum. Aber er macht es halt nicht, sondern teilweise kommt der Rhythmus hier doch mehr vom Bass als vom Schlagzeug. Für viele Leute, auch meiner Generation, war der erste Kontakt zu ABBA sicher die Dorfdisco-Compilation ABBA Gold, die in den 90ern nochmal alles abgeräumt hat. Und tatsächlich ist da von diesem Album auch nur ein Song, nämlich die, ich sag mal, Haupt- oder erfolgreichste Single One of Us
is crying, one of us is lying.
Ich wollte gerade fragen, was du zu dem Song beizutragen hast, aber
ja, du bist ja schon am Beitragen. Schön, oder? Aber es gab natürlich ABBA, ne? Es gab natürlich noch more ABBA Gold, und nach dem großen Erfolg von ABBA Gold musste noch mehr Gold herangeschafft werden, und das lag auf den Alben drauf, und da hat dann The Visitors noch ein bisschen mehr beigetragen. Das heißt also, noch die anderen Singles, die da waren: When All Is Said and Done, Head Over Heels.
Für mich Weihnachten Heels pur. Und
ja. The Visitors. Head Over Heels, Weihnachten pur, okay?
Nee, When All Is Said and Done. Also, ich muss sagen, ich verwende das hier auch immer öfter, und mir, ich hätte super gerne die musiktheoretische Expertise, um irgendwie anhand von Harmoniefolgen zu erklären, was das bei mir triggert. Ich meine, es gibt bestimmt auch gewisse Sounds und so Glockensounds, aber das ist für mich einfach so, also ich finde ja, ne, cheesy, käsig auch erstmal nichts Schlechtes, aber das ist mir zu, das ist mir einfach zu Last Christmas teilweise. Aber das, also like an Angel Passing Through My Room ist mir auch ein bisschen zu drüber, um echt zu sein.
Wobei, wie findest du diesen, also das ist ja der letzte Song auf dem Album, und ich finde, der plätschert wirklich so ein bisschen raus. Also das heißt
total. Da finde ich dann wiederum die Bonus-Track-Version, die man jetzt zum Beispiel auch auf Spotify findet oder so, fast noch ein bisschen spannender, weil, wie gesagt, das Kalte Krieg-Thema ist durchaus da. Und da haben wir als letzten Song Under Attack, und da wird dann auch nochmal richtig prominent der Vocoder ausgepackt.
Oh, ja.
Finde ich irgendwie so als Abschlussstatement noch ein bisschen kantiger, sag ich mal, als
durchaus, ne? Das ist schon so eine Sache, die dem Album so ein bisschen abgeht. Das ist halt wirklich diese eine Kantigkeit, wie du sagst, oder natürlich auch zur Disco-Tauglichkeit, die hat es zwar auch, aber ist jetzt nicht so ausgeprägt.
Was sagst du zu One of Us, gerade in dem Kontext jetzt?
Ja, ist ja eher so ein langsamerer Disco-Song, nicht? Und wechselt auch so ein bisschen zwischen, es ist so ein bisschen fröhlich, aber auch so ein bisschen melancholisch. Also es kann sich irgendwie nicht so entscheiden, aber es liegt dann natürlich auch in der Thematik drin, weil es natürlich einer dieser, ich sage jetzt mal, Trennungssongs ist von den Bandmitgliedern und ja.
Aber er schafft es ja überhaupt manchmal, wie du schon sagst, von Zeit zu Zeit aus dem Melancholischen raus. Denn ich finde das eigentlich auch bezeichnend. Also das Album war ja schon im Vergleich zum vorherigen nicht mehr der allergrößte finanzielle Erfolg. Und One of Us, wir sehen es daran, dass es auf der Best-of drauf ist, wirklich noch am ehesten ein Hit. Und ich finde es schon, dass der Song wahrscheinlich vom Album schon am ehesten noch dem alten klassischen ABBA-Sound eigentlich auch entspricht. Mhm. Also klar, ne, da man mehr Synthesizer irgendwie und der Sound ist kälter, alles, was wir eben gesagt haben, die digitale Produktion, aber auch ein Song, den man meiner Meinung nach problemlos als neues Gimme, Gimme, Gimme oder so hätte produzieren können eigentlich. Vielleicht hören wir noch einmal rein, auch in die Hauptsingle One of Us vom Album The Visitors von ABBA.
Das war One of Us vom Album The Visitors, das dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum feiert. Und du hast ja gerade eben nochmal gesagt, so diese typischen oder ich sag jetzt mal, ich wollte jetzt sagen, althergebrachten ABBA-Elemente, aber das ist natürlich auch Quatsch. Also so diese typischen ABBA-Elemente, genau. Die hört man natürlich auch noch in der anderen Single Head Over Heels. Da hat man so diesen typischen ABBA-esken Staccato-Gesang, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob da wirklich alle mitgesungen haben im Refrain oder ob die da irgendwelche Effekte noch untergemischt haben. Aber du hast dann halt wirklich ja, diesen sehr prägnanten ABBA-Sound im Grunde genommen. Was hältst du von Two for the Price of One? Sehr ungewöhnlicher Song auf dem Album. Nicht zuletzt deswegen, weil Björn Ulvaeus den Hauptgesang übernommen hat.
Mit dem Song verbinde ich vor allem die panische Suche nach meinem Handy oder nach der App, die gerade aus Versehen einen Anruf startet, denn wir haben es ja etwa in der Mitte des Songs, dass wir durchgehend ein Telefonläuten haben und die hat mich dann vielleicht doch ein bisschen von vom männlichen Gesang sogar abgelenkt, okay. Bis dann letzten Endes eben das Telefon angenommen wird und dann so eine Filterstimme durch die Telefonleitung der 80er erklingt.
Wie schön, ja.
Das ist jetzt so meine spontane Assoziation damit.
Wählscheibe oder Tastentelefon? Das ist die Frage. Damals gab es nur Wählscheibe, natürlich.
Hätte ich jetzt auch vor, bei dem Sound hätte ich das jetzt auch vor mir gesehen, mit einer Wählscheibe tatsächlich
okay.
Auch, ja. Vielleicht bringt uns das auch zu der Frage, ist es eigentlich gut, dass The Visitors in seiner Zeit das letzte ABBA-Album war. Nein, also es ist gut. Ich finde, dass, wie gesagt, ABBA haben später, gerade später, noch viel, viel extremer einen unglaublichen Legendenstatus erreicht, der gerade in den 90ern nochmal befeuert wurde. Also wir müssen uns das so vorstellen, wie gesagt, ne, Visitors, eine der ersten CDs überhaupt, aber schon Ende der 80er haben sich dann im Grunde, wie wir in unserem Podcast ja oft genug behandelt haben, die Hörgewohnheiten in der Popmusik eigentlich so sehr verändert, dass es Ende der 80er viele ABBA-Platten einfach komplett vergriffen waren und überhaupt nicht mehr erhältlich waren. Und
sie haben natürlich auch Millionen Platten verkauft und wie wir schon in einer letzten Folgen gehört haben, waren ja ABBA auch schon in den 70er Jahren eine der meist gehassten Bands, aber komischerweise haben sie gleichzeitig irgendwie 50% der Bevölkerung dazu gebracht, doch ihre Platten zu kaufen. Also insofern.
Ganz genau. Und offenbar wollten die Leute das damals noch nicht wieder hergeben. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Aber sie wurden dann auch nicht mehr produziert, erstmal. Also einfach nichts mehr nachgepresst. Und dann, etwa zu der Zeit, als Erasure hingegangen sind und aber noch mal ein bisschen gepusht haben.
Absolut.
Durch eine Cover-EP, ging wirklich noch mal der ganz, ganz große Hype los. Und da muss ich sagen, wenn die Band eventuell mit versuchen, sich dem 80er-Sound anzupassen oder so weitergemacht hätte, wer weiß, ob das so funktioniert hätte und ob das Erbe wirklich so groß gewesen wäre. Ja. Wir haben jetzt dann tatsächlich die Wiedervereinigung nach 40 Jahren. Es gibt ein neues Album. Und bevor wir darauf kommen, möchte ich nochmal das wunderbare Zitat von Björn Ulvaeus. Ist gekauft?
Ja. Ist gekauft, ja.
Natürlich bei Wetten, dass zitieren. Und zwar, es wird keine Wiedervereinigung geben. Ich möchte, dass die Leute uns als die junge, dynamische Gruppe in Erinnerung behalten, die wir einmal waren.
Ah, okay. Und da haben sie auch ein bisschen vorgesorgt tatsächlich, weil aber sehen natürlich immer noch jung wie eh und je aus auf den Promo-Fotos, aber sie werden ja auch live auftreten. Aber da haben sie sich was Spezielles überlegt. Wie werden sie live auftreten? Hast du das mitgekriegt?
Mit viel Botox? Nee,
genau. Ja, Digital-Botox. Also das heißt, sie werden als Avatare auftreten. Sie werden eine, ich weiß Avatar. Nicht, als Avatare auftreten und also großer technischer Aufwand. Sie werden dann, so wie ich das verstanden habe, nicht selbst auftreten, sondern
ja, in Hologrammform. Ne? Das Ganze ist ja schon länger irgendwie angeteasert. Es wurden auch schon 2018 wurden zwei neue Songs versprochen mit I Still Have Faith in You und Don't Shut Me Down, die es jetzt dann wirklich gibt. Und schon damals war erst eine TV-Show angekündigt, eine Tournee und sonst irgendwie. Und ja, wer weiß, ob es jetzt was für Gründe es hatte, aber jetzt hat man wirklich die gewartet, bis die 40 Jahre Pause voll sind. Und mittlerweile haben wir schon die dritte ABBA-Single draußen aus dem morgen erscheinenden neuen 9. Studioalbum. Voyage
oder Voyage. Also
ich finde es schon, wo ich schon mal sagen muss, okay, mein Respekt ist das Cover. Weil das Cover ist halt auch, es möchte halt auf keinen Fall mehr sein, als es ist. Es könnte 1:1 so aus den 80ern stammen oder auch aus den 70ern.
Es sieht so ein bisschen aus wie Bathory, The Return, oder? So für die Black-Metal-Freunde unter euch.
Ja, genau. Der Vorteil ist natürlich, im Jahr 2021 kannst du natürlich super im Grunde deinen Retro-Sound reproduzieren. Ob ihnen das in den 80ern gekommen wäre, man weiß es nicht. Aber wenn ich mir einfach vorstellen würde, New Wave kommt auf. Wir denken an den Safety Dance. Nee, aber ernsthaft, New Wave kommt auf. Man kann da als Band ja nur so drauf reagieren, dass man irgendwie mitschwimmt oder dass man dagegen ankämpft. Und ich weiß nicht, wie viele 70er-Bands gibt es, denen es eigentlich gut zu Gesicht gestanden hat, dass sie dann sich in den 80ern ihren Sound angepasst haben. Man weiß es nicht. Ne?
Also ich habe das wirklich so in Erinnerung, dass es wirklich ganz gut war, dass aber das von aber 10 Jahre lang nichts zu hören gewesen ist, bevor dann Erasure, wie du sagtest, dann halt ABBA-esque rausgebracht hatten, also eine EP mit ihren Interpretationen von ABBA-Songs, und das kam dann halt wirklich, da konnte man dann halt nach Jahren, wo man ABBA überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte und eigentlich vergessen hatte, so mehr oder weniger, konnte man sehen, ja, ach, die waren ja richtig geil und das macht ja richtig Spaß. Und das war eigentlich, ich weiß gar nicht, was zuerst kam, ob da ABBA Gold zuerst kam oder ABBA-esque, sei mal dahingestellt, aber ohne die Pause wäre das, glaube ich, nicht so gelaufen. Und es war, ich meine, wenn man sich jetzt ABBA irgendwie mit Miami Vice Synthesizern vorstellt, keine Ahnung, Benny und Björn als Special Agents, Tubbs und
Also, kurz zu anmerken, genau, ABBA Gold ist dann wirklich kurz nach ABBA-esque von Erasure erschienen, als Reaktion auf dieses einsetzende Revival. Und das ist eigentlich so schön. Ich glaube, ein größerer Unterschied ist zwischen ABBA Gold und The Visitors könnte es gar nicht geben. Nämlich, ABBA Gold zeigt halt ABBA, wie die Leute sie kennen, als absolute Hit- und Single-Band. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, auch irgendwie einen Strich zu machen, dass wenn wir jetzt sagen, okay, 80er wären vielleicht nicht ihre Zeit gewesen, das soll aber auf gar keinen Fall The Visitors in seiner Qualität schmälern, denn eigentlich zeigen sich aber da, wie ich finde, nämlich nicht als die typische Single-Band, mit dem wir warten jetzt, also wenn man das Album hört, ich warte jetzt, bis einer von den drei Hits kommt und der Rest ist irgendwie Füllwerk oder so. Bin ich jetzt nicht tief genug drin, um das über andere Aber-Werke zu behaupten, aber es ist, ne, wie gesagt, es ist ein Album, an dem man eine Grundstimmung, ein Grundsetting anmerkt. Und wir haben auch gleichzeitig da, finde ich, eine gewisse Tiefe, sowohl teilweise musikalisch als auch teilweise textlich oder so, die es vielleicht auf anderen nach vorne strebenderen Aber-Alben gar nicht so gab. Und das macht The Visitors natürlich schon zu einem besonderen Album einfach, ne?
Und ganz konkret gefragt, wie findest du das Album? Also ich meine, wenn man jetzt so die einzelnen Songs durchgeht, dann hat man vielleicht irgendwie einen Lieblingssong oder sagt so, wow, der ist gut, und andere plätschern vielleicht eher so ein bisschen dahin, aber könnte man sagen irgendwie, dass da auch schlechte Sachen drauf sind?
Ich finde, es haut mich halt generell nicht komplett vom Hocker, aber ich habe halt auch einfach ein Aber-Erträglichkeitsmaß, das durchaus ein bisschen limitiert ist, gebe ich schon offen zu. Und das wird dann auch hier, aber gerade eher bei den käsigeren Sachen oder bei den sehr auf Pomp getrimmten Sachen, einfach auch schnell mal überschritten. Also ich finde, man merkt das aber auch ganz dolle, zum Beispiel in Let the Music Speak, was halt so ein bisschen musical-mäßig aufgebaut ist. Da sind halt auch unglaublich düstere, aber eben auch unglaublich, ja, musical, schrill aufgeladene Passagen drin oder so, wo man denkt,
Wobei ich da auch dran dachte, irgendwie, das klingt so ein bisschen auch, also Musical auf jeden Fall, aber auch so ein bisschen wie so End-70er Jahre.
Ah, ja, also, das ist auch ein schmaler Grat an
Genesis. Ich weiß nicht, das ging auch schon so in die gleiche Richtung auf jeden vielleicht. Fall. Ja.
Ich muss sagen, ich finde es dann viel spannender, das Soloalbum von Adi Fries oder Frieda, wie sich dann nannte, das produziert wurde von Phil Collins, wo wir unter anderem das Lied Something Going On, I know there's something going on, drauf haben. Das ist dann wirklich im Grunde der Versuch, ne, ein bisschen mehr wirklich typisch 80er zu machen. Also ich hatte mir die Single gekauft und dachte mir dann, boah, das ist ja das schlechteste Phil Collins Rip-Off überhaupt. Und dann dreht man sie halt um und sieht so, produziert von Phil Collins, okay. Sprich, jeder für sich hat.
Was klingt dann besonders nach Phil Collins?
Es ist halt einfach so ein ewiger In the Air Tonight Loop halt, ne? ich würde aber noch vorschlagen, wir packen jetzt auch den Song mal eben von Frieda in die Playlist. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir hören uns doch einen von neun ABBA-Songs, die morgen auf dem Album Voyage erscheinen. Voyage. Boah, ich habe ja, es kommt öfter vor, als ich es zugeben möchte, wenn ich meinen Plattenspieler einstellen muss, trimmen muss auf Zeit, dann teste ich die 45 RPM Sachen gerne mit meiner Maxi-Single von Voyage und deshalb.
Das heißt, du hast in deinem Plattenspieler so ein Stroboskop dran und kannst dann genau sehen, oder?
Das habe ich erst später
gelernt, was
ein Stroboskop ist und dass das ja so auch
geht. Oder legst du dein Handy mit der passenden App auf den Plattenteller?
Mittlerweile kann ich das sogar abfilmen. Nee, aber anfangs habe ich einfach das Lied auf Platte angemacht und das Lied auf dem Handy angemacht und guckt, wie sehr es auseinanderläuft. Kann ich keinen empfehlen, außer man möchte sich ein Lied endgültig zerstören, wie Voyage. So, das am Rande. Wir hören rein in ein Song des Albums Voyage. Schön. Ich finde die Ballade am coolsten. Ich mag I Still Have Faith in You.
Wir hören uns dann an, genau. Ja.
I Still Have Faith in You von Aber brandneu in das Spotify-Playlist. Das war I Still Have Faith in You von Aber. Und
ach so, ich dachte, du hättest Faith in Me. Ah, okay. Na gut.
Nach diesem Kommentar nicht mehr. Nein. Und wir haben auch noch mal in den anderen beiden Songs Don't Shut Me Down und Just a Notion reingehört. Also A Notion, nicht N Ocean. Eckart, wie fandest du Just a Notion? Du hast Assoziationen, habe ich deinem Gesicht abgelesen.
Ja, genau. Also der Anfang, der klingt halt schon so ein bisschen wie Waterloo.
Der Mittelteil dann auch und
tja, na, also das heißt, Benny und Björn haben sich so ein bisschen von sich selbst inspirieren lassen.
Ist ja nicht der Schlechteste.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja auch immer die Frage, was man dann von neuen Sachen erwartet nach 40 Jahren.
Vor allem vom Sound.
Ich glaube nicht, vom Sound. Irgendwie.
Also, man muss ihn ja schon hoch. Also, ich meine, wir haben jetzt driften wir wieder ab, aber also Madonna hat jetzt zum Beispiel 2006 ein Sample von Gimme 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 im Song Hang Up verwendet und dann mit moderneren Bässen und so weiter hinterlegt und man sieht, es würde schon auch funktionieren. Aber das müssen ja nicht vielleicht direkt aber selbst machen, ihren Sound künstlich aufpumpen. Und das, die drei Singles klingen auf jeden Fall so, als würden sie das auch nicht tun. Und insofern genau, blicken wir gespannt auf den morgigen Tag, wenn das erste ABBA-Album seit 40 Jahren erscheint. Ansonsten, wir hatten viel Spaß, uns nochmal das Album The Visitors von 1981 anzuhören.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, Alex, du hast ja gesagt, das Album war lange Zeit nicht erhältlich, aber welche Version von dem Album kaufe ich mir denn irgendwie? Diejenige oder in welche Version höre ich rein? Bei Spotify ist dann wahrscheinlich immer die aktuellste Version. Und das Album hat über die Jahre immer mal so einen soundlichen Neuanstrich bekommen. Oh, sag nicht das böse Wort und jetzt. Remastered. Ja, also meine persönliche Meinung ist dazu ganz klar, ich würde mir immer das Original anhören. Das heißt, wenn ich also eine alte CD-Version oder vielleicht sogar Vinyl-Version des Albums, ohne geht nichts. Ja. Natürlich, ich würde sie kaufen, auch ohne Bonustracks. Und ja, ist vielleicht ein Thema für eine eigene Folge. Was macht Remaster oder was machen Remaster aus alten, schönen Aufnahmen? Sind die dann wirklich noch hörbar und genießbar? Das werden wir vielleicht noch mal in einer gesonderten Folge beim Boys of Summer, dem 80er-Podcast, klären.
In diesem Sinne, packt die aber Gold aus. Ich denke, das Weihnachtsgeschäft steht an, wird spätestens jetzt in verschiedenen 5-Euro-Pop-Up-Fenstern in jedem Weltbild- oder Teddy-Shop der Welt stehen. Und
naja, wobei jetzt mit dem neuen Album wahrscheinlich 6,99 Euro. Also man muss ein bisschen Preis aufschlagen.
Ich habe auch schon vorher mal beim großen A geguckt, da kostet die Platte dazu irgendwie 32 Euro gerade oder so. Das war aber, wenn ich jetzt gucke, vor 2 Jahren wahrscheinlich auch mal anders.
It's a bargain, you
know. Aber wir freuen uns einfach auf ein Weihnachtsgeschäft voller ABBA-Mania.
Und damit seid ihr auf jeden Fall die Dancing Queen oder der Dancing King, je nachdem.
So ist es. Und bevor wir hier noch mehr Songzitate verwursten, würde ich sagen, wir sind raus. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, gimme, gimme, gimme your money auf patreon.com/boysofsummerpodcast.
Be one of us.
Ach, schön.